Unser Thema für heute Abend, Sprüche 8. Da haben wir immer schon Kostproben daraus herausgegriffen und nun dürfen wir das etwas näher ansehen. Und bevor wir, ja, wir schlagen das einmal auf, Sprüche Kapitel 8. Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme erschallen. Oben auf den Erhöhungen am Wege, da wo die Pfade zusammenstoßen, hat sie sich aufgestellt. Dann noch zur Seite der Tore. Wir durften schon diese einfache Stelle bisher immer wieder kurz aufleuchten lassen. Und nun dürfen wir ja, Vers für Vers näher ansehen. Und dann erst noch etwas, haben wir noch eine Vorspeise heute Abend. Ihr werdet es gleich sehen. Gott hat ja Christus uns, erster Punkt, gemacht zur Weisheit. Das bedeutet schon, in den Augen Gottes ist Weisheit Vorbedingung. Erstes, was wir nötig haben. Christus uns gemacht zur Weisheit, erstens. Und siehe da, diese Weisheit in der Person Jesu Christi personifiziert und diese Einsicht lässt ihre Stimme erschallen, und zwar oben auf den Erhöhungen am Wege. Da, wo die Pfade zusammenstoßen, hat sie sich aufgestellt. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Er ist der Weg. Er wurde erhöht an den Schandpfahl, zur Sünde der ganzen Welt gemacht, also zur Schlange, oder wie wir im Alten Testament im Vorbild lesen, sogar zum Drachen gemacht. Und da ist die verborgene Weisheit wirksam geworden, als zur Sünde und zur Schlange und zum Drachen gemacht, war er jetzt fähig, wie damals der vor den Pharao geworfene Stab des Mose in einen Drachen verwandelt, nicht nur Schlange, während der ägyptische Hof triumphierte, verschlang der Drache des Mose alle Drachen Ägyptens, die Stäbe der Ägypter. Mose ergreift seinen Drachen am Schweif und was hat er jetzt in seiner Hand? Nicht nur wieder seinen Zauberstab Gottes, sondern jetzt hat er alle Finsternismächte der Ägypter in seinem Stab. Da eine kleine Sonntagsschulgeschichte, aus welcher wir sehen, jedes Sonntagsschulkind verstehen kann, wie es zugeht, wenn wir lesen, er hat den Tod verschlungen in Sieg. Er hat den Tod verschlungen. Das kann doch der Heilige Gottes nicht. Aber zur Schlange gemacht, zur Sünde gemacht, da kann er das und, und so ist geschehen. Und jetzt oben auf den Erhöhungen am Wege. Da wo die Pfade zusammenstoßen. Die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Eines Tages oder zu von Gott bestimmten Zeiten werden einmal alle Feinde Gottes wie die 400 Mann bei David in der Höhle Adullam am Schemel seiner Füße erscheinen müssen, auf unserer Erde, nicht nur Menschen, alle Geistwesen. Und wenn sie von Gott etwas wollen, müssen sie nicht nur sich auf unsere Erde demütigen, zum Schemel seiner Füße, sondern noch an diesem Ort erscheinen, nach Adulam, das Golgatha, werden kommen alle Edlen Israels. Da werden mal alle Hoheiten gedemütigt und dann, das ist der Ort erhöht am Wege, wo alle Pfade aller Geschöpfe zusammenstoßen. Und Golgatha ist ja der Triumph des Geheimnisses, der verborgenen Weisheit unseres Gottes, Golgatha. Mal diese erste Kostprobe und jetzt die Vorspeise, eine Anzahl Aussprüche aus dem apokryphischen Schriftchen. Apokryphen heißt ja hinweg verborgene Schriften. Luther sagt von ihnen, ich empfehle sehr, diese Schriften zu lesen, obwohl sie nicht dem Worte Gottes gleichwertig zu halten sind. Ich denke, das ist nicht schlecht, die Bemerkung von Luther. Ich darf sagen, mir sind die Auslegungen und die Zeugnisse da in den Apokryphen zuverlässiger und wunderbarer als alle modernen Auslegungen, die ich kenne. Wir haben das Thema heute Abend, Weisheit. Ein Stück heißt da Weisheit, einfach Weisheit, und dann, weil die Schrift von Salomo ist, wird hinzugefügt von Salomo. Paulus schreibt dem Timotheus unter anderem einmal, fahre fort mit dem Vorlesen der Heiligen Schriften. Also ich lese jetzt auch einmal eine Anzahl Minuten vor. Also, liebe Geschwister, wir sind jetzt an einer Hochschule Gottes und hören eine Vorlesung. Übrigens beneide ich die Hörer, die die Weisheit Salomos persönlich hören konnten. Das waren Vorlesungen von Herrn Professor Salomo. Er schreibt und redet vor allem Regierungsführer an. So lasst euch nun meine Rede gefallen, begehrt sie und lasst euch lehren. Denn die Weisheit ist schön und unvergänglich und lässt sich gern sehen von denen, die sie lieb haben, und lässt sich finden von denen, die sie suchen. Ja, sie begegnet und gibt sich selbst zu erkennen denen, die sie gerne haben. Wer sie gerne bald rasch hätte, bedarf nicht viel Mühe. Er findet sie vor seiner Tür auf ihn warten. Stimmt's? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus. Denn nach ihr trachten, das ist die rechte Klugheit. Und wer ihretwegen wacht, darf nicht lange sorgen. Denn sie geht umher und sucht, wer ihrer wert sei, und erscheint ihm gern unterwegs und hat Acht auf ihn, dass sie ihm begegne. Bitte, hier dürfen wir immer in dem Ausdruck, dem Begriff Weisheit, Jesus Christus erkennen. Denn wer sich gern lässt weisen, lässt sagen, da ist gewiss der Weisheit Anfang. Wer sie aber achtet, der hat sie lieb. Wer sie lieb hat, der hält ihre Gebote. Kennen wir die Gebote des Herrn Jesus? Meine Gebote sind nicht schwer. Erstens, dass ihr dem glaubt, der mich gesandt hat, und zweitens, dass ihr einander lieb habt. Das sind seine Gebote. Fertig. Wer sie lieb hat, der hält ihre Gebote. Wo man aber die Gebote hält, da ist unvergängliches Wesen gewiss. Wo aber unvergängliches Wesen ist, da ist man Gott nahe. Wer nun Lust zur Weisheit hat, den macht sie zum Herrn. Er selbst schreibt von sich, ich beginne vielleicht, darum so bat ich, und mir ward Klugheit gegeben. Wir haben ja gelernt, Klugheit ist vor Gott ein erstklassiger, positiver Begriff. Wer von uns möchte nicht zu den klugen Jungfrauen gehören? Gott lobte nicht den Haushalter der Ungerechtigkeit, sondern die Klugheit, mit der er gehandelt hatte, sogar. Und so weiter. Im Epheser 2, wo übersetzt ist, Einsicht, da heißt im Griechen auch Klugheit. In aller geistlichen Einsicht, in aller geistlichen Klugheit. Wir werden mehr hören von Klugheit. Denn er hat mir gegeben gewisse Erkenntnis aller Dinge, dass ich weiß, wie die Welt gemacht ist und die Kraft der Elemente, gleich Atome, der Zeit Anfang, Ende und Mitte, wie der Tag zu- und abnimmt, wie die Zeit des Jahres sich ändert und wie das Jahr herumläuft, wie die Sterne stehen. Originalchronometer Gottes. Die Art der zahmen und der wilden Tiere, wie der Wind, der Geist so stürmt und was die Leute im Sinn haben, mancherlei Art der Pflanzen und Kraft der Wurzeln. Jetzt haben wir vielleicht eine Ahnung, woher die große Kenntnis der Heilpflanzen kommt. Ich weiß alles, was verborgen und offenbar ist, denn die Weisheit, die aller Kunstmeister ist, lehrte mich. Christus. Haben wir die Verheißung? Timotheus, beachte, was ich dir sage. Daniel, wie geht's weiter? Erich? Wer macht fertig den Satz? Nochmal?
Der Herr wird dir Verständnis
geben. Jawohl. Timotheus, beachte, was ich dir sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. So. Hat Salomo da übertrieben? Nein. Wir können anstatt sie, die Weisheit, hier nur immer Christus lesen. Denn es ist in ihr ein Geist, der verständig ist, heilig, einzig und doch mannigfaltig, fein, behend, durchdringend, rein, klar, sanft, freundlich, ernst, frei, wohltätig, leutselig, fest, gewiss, sicher, vermag alles, sieht alles und geht durch alle Geister, wie fein, verständig und lauter sie sind. Denn die Weisheit ist das Allerbehendeste. Also Lichtgeschwindigkeit, das sage ich jetzt, ist nichts dagegen. Weisheit ist das Allerbehendeste. Sie fährt und geht durch alles, sogar lauter ist sie. Denn sie ist das Hauchen der göttlichen Kraft und ein reiner Strahl der Herrlichkeit des Allmächtigen. Denn nichts Unreines kann in sie kommen, denn sie ist ein Glanz des ewigen Lichts und ein unbefleckter Spiegel der göttlichen Kraft und ein Bild seiner Gütigkeit. Sie ist eine und tut durch alles. Sie bleibt, was sie ist, und erneut durch alles. Und für gibt sie sich in die heiligen Seelen und macht Gottes Freunde und Propheten. Denn Gott liebt niemand, er bleibe denn bei der Weisheit. Sie geht einher, herrlicher denn die Sonne und alle Sterne. Jetzt kommt eine wichtige Bemerkung, treffend. Herrlicher denn die Sonne und alle Sterne und gegen das Licht gerechnet, geht sie, die Weisheit, weit vor, voraus, voran. Nämlich, denn das Licht der Welt heißt Jesus Christus, musste eines Tages der Finsternis weichen. Stimmt's? Es kommt die Weisheit, aber die Bosheit aber überwältigt die Weisheit nie und nimmer. Und die Bosheit ist von der Weisheit und der Klugheit ständig überlistet in Liebe. O Gott, meiner Väter und Herr aller Güte, der du alle Dinge durch dein Wort gemacht und den Menschen durch deine Weisheit bereitet hast, dass er herrschen sollte über die Kreatur, die von dir gemacht ist, dass er die Welt regieren sollte mit Heiligkeit und Gerechtigkeit und mit rechtem Herzen richten. Gib mir die Weisheit, die bei dir auf deinem Throne sitzt. Wie heißt denn die Weisheit, die deinem Vater auf dem Throne sitzt? Bitte schön, Jesus Christus. Und verwirf mich nicht aus deinen Kindern, denn ich bin dein Knecht und deiner Magd Sohn, ein schwacher Mensch, und kurzen Lebens und zu gering im Verständnis des Rechtes und Gesetzes. Und wenngleich einer unter den Menschenkindern vollkommen wäre, so gilt er doch nichts, soweit er ohne die Weisheit ist, die von dir kommt. Du hast mich erwählt zum König über dein Volk und zum Richter über deine Söhne und Töchter und hießest mich einen Tempel bauen auf deinem heiligen Berge, und einen Altar in der Stadt deiner Wohnung, der da gleich wäre der heiligen Hütte, welche du vor Zeiten bereiten ließest. Und mit dir ist deine Weisheit, welche deine Werke weiß und dabei war, da du die Welt machtest und erkennt, was dir wohlgefällt und was richtig ist nach deinen Geboten. Sende sie herab aus deinem heiligen Himmel und von dem Thron deiner Herrlichkeit. Sende sie, dass sie bei mir sei und mit mir arbeite, dass ich erkenne, was dir wohlgefalle. Denn sie weiß alles und versteht alles. Und lass sie mich leiten in meinen Werken mit Vernunft und mich behüten durch ihre Herrlichkeit. So werden dir meine Werke angenehm sein und ich werde dein Volk recht richten und würdig sein des Thrones meines Vaters. Denn welcher Mensch weiß Gottes Rat, oder wer kann denken, was der Herr will? Denn der sterblichen Menschen Gedanken sind ungewiss und unsere Anschläge sind gefährlich. Denn der sterbliche Leib beschwert die Seele und die irdische Hütte drückt den zerstreuten Sinn. Wir treffen das kaum, was auf Erden ist, und finden nur schwer, was unter den Händen ist. Wer will denn erforschen, was im Himmel ist? Wer will deinen Rat erfahren? Es sei denn, dass du Weisheit gebest und sendest deinen Heiligen Geist aus der Höhe und also richtig werde das tun auf Erden. Und die Menschen lernen, was dir gefällt, durch die Weisheit und durch die Weisheit errettet werden. Noch ein letztes. Aber du hast alles geordnet mit Maß, Zahl und Gewicht. Stimmt, haben wir ein Thema. Salomo, nichts Neues. und dann noch und nennst alles noch mit Namen. Denn großes Vermögen ist allezeit bei dir, und wer kann der Macht deines Armes widerstehen? Denn die Welt ist vor dir wie ein Stäublein an der Waage und wie ein Tropfen des Morgentaus, der auf die Erde fällt. Aber du erbarmst dich über alle, denn du hast Gewalt über alles. Ist das nicht wunderbar? Alle Gewalthaber wollen ihre Gewalt noch vergrößern und mit Gewalt alle anderen sich unterwerfen. Wozu benutzt unser Gott seine Allmacht, seine Allgewalt? Du erbarmst dich über alle, denn du hast Gewalt über alle und übersiehst der Menschen Sünden. Stimmt. Ja. Noch weiter. Müssen wir ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen, dass sie sich bessern sollen. Denn du liebst alles, das da ist, und hasstest nichts, was du gemacht hast. Denn du hast ja nichts bereitet, da wieder du Hass hättest. Wie könnte etwas bleiben, wenn du nicht wolltest? Oder wie könnte erhalten werden, was du nicht gerufen hättest? Du schonest aber aller, denn sie sind dein Herr, du Liebhaber des Lebens.
So. Halleluja!
Dankeschön, sehr gut.
Also kein Haar von unserem Haupte hat sie noch alle gezählt und kein Sperling vom Dach, als dass er es gewollt oder genehmigt hat.
Also, jetzt die Schrift selbst, Sprüche 8. Im ersten Vers haben wir schon kurz Andeutungen gemacht. Oben auf den Erhöhungen am Wege. Da, wo die Pfade zusammenstoßen, hat sie sich aufgestellt. Das Wort vom Kreuz ist für die weisen Griechen eine Torheit und für die frommen Juden ein Ärgernis. Schreibt Paulus. Denn nur dem Apostel Paulus hat der Geist Gottes geoffenbart, wie nun die Weisheit Gottes, die Verborgene in diesem Geheimnis, ausgerechnet auf Golgatha, am wunderbarsten, anbetungswürdigsten, sich dargestellt hat. Und wunderbarerweise dürfen wir jetzt wissen, da wo die Pfade zusammenstoßen, alle, herrlich. Und wir dürfen Erstlinge sein, die hinausgehen vor das Tor, außerhalb des Lagers und sind bereit, seine Schmach, nämlich des Kreuzes, zu tragen. Was dieses Ärgernis und diese Torheit des Kreuzes von Griechen und Juden ausgesehen betrifft, hat Paulus den eindeutigen, endgültigen Endstrich ziehen müssen mit den Worten: Für mich ist der Kosmos, das ganze erschaffene Weltall, gekreuzigt. Dort gehört es hin. Existiert für mich nicht mehr. Ob Jude oder Grieche oder alles, alles, alles. Oder heiliger Engel oder unheiliger Engel. Existiert für mich nicht mehr. Ist gekreuzigt. Weg. Begraben. Aus. Und ich bin persönlich dem Kosmos gegenüber gekreuzigt. Ich lebe für den Kosmos auch nicht mehr. Ich lebe nur noch für wen? Für wen? Für diese Weisheit, die mir geschenkt ist.
Nicht mehr lebe ich.
Ah, ja, soweit, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Aha. Merken wir, wo erst beginnt das Ärgernis des Kreuzes. Da, wo nichts und niemand mehr etwas ist, dass das Kreuz endgültiges Urteil ist, ja? Und zwar endgültiges Urteil, das nach der Weisheit heiliger Engel zustande kam und Gott genehmigt hat. Und dabei diese heiligen Engel, ja, ihnen den Beweis gebracht hat, was wir im Buche Hiob lesen, seinen heiligen Engeln legt er Irrtum, sogar Torheit zur Last. Nur das eine gewaltige Gerichtswörtchen, die Seele, die sündigt, die muss sterben. Was hat das für Auswirkung, für Konsequenz? Jede Seele, die sterben muss, kommt ohne Christus jetzt ins Totenreich. Und wer hat die Macht des Totenreichs? Satan. Also das Gesetz liefert die dem Gesetz Ungehorsamen in was für einen Gewahrsam? Genau in den Gewahrsam ihres Gegners, nicht? Satan ist ja die Opposition der heiligen Engel. Satan und seine Engel, nicht?
Paulus übergibt auch einmal jemand dem Satan.
Bitte?
Paulus hat auch einmal jemand dem Satan übergeben.
Ach so, ja, jawohl, jawohl, aha, jawohl. Und zwar,
damit sein Geist errettet
werde. Ne? Da war also die Triebkraft, ne? War ein Granatapfel, nicht, bei Paulus, ne? Für diesen Ausspruch. Damit sein Geist errettet werde. Aber was ist noch das Schönste? Das hat er in 1. Korinther 5 ausgesprochen und vollzogen. Und dann kommt der zweite Brief an die Korinther. Und da schreibt er, ich darf es so wiedergeben, kaum war dieser erste Brief an euch weg, da hat es mich gereut. Da hat es mich gereut, so hart gewesen zu sein. Obwohl es mich heute nicht reut. Warum? Denn diese Härte, scheinbar nach außen, nach Worten, hat bei euch einen so heilsamen Schock bewirkt, dass ihr augenblicklich vom Geiste Gottes, der euch erschreckt hat, verwandelt worden seid, genau ins Gegenteil. Das ist wunderbar bei euch, das ist schön und. Und kommt dann auf den, dieses Wort zurück, und was schreibt er dann? Einem solchen jetzt in Liebe und Sanftmut zu begegnen und ihn als Bruder aufzunehmen. Also den hat es natürlich persönlich zuerst getroffen. Ne? Aber der war nur wieder das Opferlamm für alle anderen in Korinth. Verstehen wir nicht? Denn sie alle waren welcher Meinung? Ja, alles ist erlaubt. Also alles in Ordnung, auch was der da macht, nicht? Und rühmten sich noch dieser Sache, eben so. Aha. Da sind also alle anderen mit Recht erschrocken, nicht nur der eine. Wo war es ähnlich? Als Jericho erobert war?
Bitte Kassette wenden.
Und die Israeliten von der Beute nichts für sich persönlich behalten durften, sondern alles abzuliefern hatten, für das kommende Heiligtum, für Gott. Da stimmt was nicht. Das Los wird geworfen und das Los fällt auf einen einzigen Sohn Israels namens Achan. Achan. Und der wird hinausgeführt und gesteinigt. Aber was steht vorher in der Schrift? Und die Söhne Israels vergriffen sich an der Beute. Alle. Aha. Was war also der Achan? Nur wieder der eine, der dran glauben musste, wie wir sagen, für alle anderen. Und ich habe schon einmal gesagt, wenn Jesus dabei gewesen wäre, was hätte er gesagt? So, jetzt sind wir soweit. Wer ohne euch in der Hinsicht ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, da wäre kein Stein geflogen, sondern alle anderen wären abmarschiert. Ja. Und das Tal nannte man das Tal Achor. Und dann darf ein Prophet sagen, und das Tal Achor macht euer Gott eines Tages zu einer Tür der Hoffnung. Das Tal des Unglücks. So wunderbar ist unser Gott. Zur Seite der Tore, wo die Stadt sich auftut, am Eingang der Pforten schreit sie. Zu euch, ihr Männer, rufe ich, und meine Stimme ergeht an die Menschenkinder. Lernet erstens Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren, lernet Verstand. Höret, denn Vortreffliches will ich reden. Aha. Wie weit sind wir hier? Paulus war der weise Architekt im Neuen Testament. Wo übersetzt wird, so habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen, steht im griechischen Architekt. Josef, der Pflegevater Jesu, war nicht Zimmermann, sondern der war Tekton, Baumeister. In Israel werden ja keine Chalets gebaut, sondern Steinbauten, alles. Der war Baumeister, Maurermeister, Josef. Also Jesus war nur ein Sohn des Tekton. Obwohl er von Haus her ein Sohn des großen Architekton ist, seines Vaters. Er ist der Ausführer, der Unternehmer, der Maurermeister oder der Baumeister, der die Pläne seines Vaters ausgeführt hat. Der Vater hat die Pläne zur Schöpfung gemacht. Alles ganz genau. Und der Sohn hat die Ausführung besorgt. Und der Sohn hat noch etwas gemacht. Das Zeitprogramm. Hebräer 1, Vers 2. Gott, der Vater, gab dem Sohn noch die Ehre, nicht nur das Werk auszuführen, der ganzen Schöpfung, Himmel und der Erde, sondern auch den Zeitplan zu machen. Also wenn Jesus in Niedrigkeit, nachdem er sich aller Weisheit und aller Herrlichkeit entleert hatte, sagte auch des Menschen Sohn, weiß nicht um Zeit und Stunde. Ne? Das ja nicht projizieren auf die Zeit seiner Herrlichkeit, vor und nach seiner Erniedrigung, ganz klar. Denn Vortreffliches will ich reden, Paulus, und einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden erst übereinstimmt, schreibt er, nachdem er Geistesgaben und Gnadengaben erwähnt hat. Und beschrieben hat. Und dann kommt 1. Korinther 13, die Liebe, das Überragende. Und hier, denn Vortreffliches will ich reden, und das Auftun meiner Lippen soll Geradheit sein. Denn mein Gaumen spricht Wahrheit aus, und Gesetzlosigkeit ist meinen Lippen ein Gräuel. Alle Worte meines Mundes sind in Gerechtigkeit. Es ist nichts Verdrehtes und Verkehrtes in ihnen. Sie alle sind richtig. Sie alle sind richtig dem Verständigen und gerade denen, die Erkenntnis erlangt haben. Beispiel, wie beginnt denn der Prophet Hosea, der erste kleine Prophet? So unglaublich dunkel, dass die Frommen finden, das hat sich in die Bibel verirrt. Menschensohn, geh hin und nimm dir ein Hurenweib zum Weibe und zeuge Hurenkinder mit dir. Prophet, Und er hat das zu machen und hat es getan. So beginnt der erste kleine Prophet. Und wie endet dieser erste kleine Prophet? Ist gut, wenn wir es genau nehmen und schnell aufschlagen. Erster kleiner Prophet, Hosea. Kapitel 14, so wunderbar, so schön, von Vers 5 an, die letzten Verse. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Die feinste Darreichung des Wortes. Blühen soll es wie die Lilie und Wurzel schlagen wie der Libanon. Ja, Libanon jetzt, der hat auch noch Schönes vor sich. Seine Schößlinge sollen sich ausbreiten und seine Pracht soll sein wie der Olivenbaum und sein Geruch wie der Libanon. Die unter seinem Schatten wohnenden sollen wiederum Getreide hervorbringen und blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein des Libanon ist. Ephraim wird sagen, was habe ich fortan mit den Götzen zu schaffen? Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Spricht der Herr? Er, Ephraim, spricht, ich bin wie eine grünende Zypresse. Aus mir, spricht Gott, wird deine Frucht gefunden, zeugt Gott in uns. Und jetzt Ende dieses sonderbaren Anfangs des Propheten Hosea. Wer weise ist, der wird dieses verstehen. Was man am Anfang nicht verstehen kann, sondern sich ärgert. Wer weise ist, der wird dieses verstehen. Wer verständig ist, der wird es erkennen. Denn die Wege Jehovas sind gerade, auch wenn die Frommen sie für krumm ansehen. Da habe ich jetzt hinzugefügt. Ja. Denn die Wege Jehovas sind gerade und die Gerechten werden darauf wandeln. Die Abtrünnigen aber werden darauf fallen. Ah, wer sich daran ärgert, ist schon zu Fall gekommen. In der Sache. Ganz gewaltig. Was heißt ein Menschensohn, geh hin und nimm ein Hurenweib, zeige Hurenkinder mit dir. Wie ist zur Hure geworden, wer? Die geliebte Stadt Jerusalem. Hat das Menschensohn mit Jerusalem was zu tun gehabt? Sind nach Pfingsten Söhne und Töchter geboren worden. Kleine Sache. Umso gewaltiger. Nur als Kostprobe. Aus Sprüche 8. Und gerade sind meine Worte denen, die Erkenntnis erlangt haben, Weisheit. Vers 12. Ich, Weisheit, stellt sich die Weisheit vor. Ich, Weisheit. Ist das nicht unbescheiden? Jetzt wissen wir, von wem Paulus das gelernt hat. Ich, Paulus, beginnt er auch so. Genau, seht man. Warum? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Darf Christus von einem Ich sprechen? Dürfen wir von einem Ich sprechen? Ja, das ist unser Ego, unser Egoist, ja. Das sind wir vorerst, haben wir gelernt. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit. Aha. Also was begehrt die Weisheit für ein Einfamilienhaus? Wie heißt das? Die Klugheit. Und diese Klugheit, Behausung der Weisheit Gottes empfiehlt uns, seid mindestens wie klug. Seid so klug wie die Schlangen, aber gleichzeitig ohne falsch wie die Tauben. Nun bewohnt die Weisheit Gottes, Jesus Christus, die Klugheit. Jesus ist in Klugheit zu Hause. Ist er dann je um eine Antwort verlegen? Unmöglich. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit und finde die Erkenntnis der besonnenen Erwägungen auf. Und also hier dürfen wir uns nun gelüsten lassen, uns eine Weisheit Gottes schenken zu lassen, die uns befähigt, besonnene Erwägungen durchzuführen, bevor es wieder gilt, nach der Tat hält der Schweizer Rat. Und finde die Erkenntnis der besonnenen Erwägungen. Die Furcht Jehovas ist, das Böse hassen und so weiter. Vers 14, mein sind Rat und Einsicht. Ich bin der Verstand. Mein ist die Stärke. Durch mich regieren Könige und Fürsten, treffen gerechte Entscheidungen. Also wenn das schon geschieht, dann durch ihn. Durch mich herrschen Herrscher und Edle, alle Richter der Erde. Ich liebe, die mich lieben, und wer, die mich früher suchen, werden mich finden. Und zwar wen? Jesus Christus, nicht nur als Heiland, sondern als Weisheit und Klugheit Gottes. Die werden mich finden. Reichtum und Ehre sind bei mir, ja, natürlich, göttlich, geistlicherweise. Das hat der Salomo verstanden. Nicht um Weisheit und irdische Ehre zu bitten oder um Reichtum und Ehre zu bitten, sondern um ein weises Herz. Bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als feines Gold und gediegenes Gold und mein Ertrag als auserlesenes Silber. Ich wandle auf dem Pfade der Gerechtigkeit mitten auf den Steigen des Rechts. Um die, die mich lieben, beständiges Gut erben zu lassen, bitte, was für Anstrengungen braucht, um etwas erben zu können. Und um ihre Vorratskammern zu füllen. Wunderbar. Merken wir etwas, das ist jetzt der biblische Text, ein Teil, nicht? Von Christus als Weisheit Gottes. Ist das, was wir als Vorspeise genossen haben, ganz verwandt mit dem, was wir jetzt gelesen haben. Fast das Gleiche. Nur in feinen Abwandlungen, Varianten ausgesprochen. Und jetzt noch einige Worte bis zum Schluss. Jetzt kommt die Zeitfrage von Vers 22 an. Jehova besaß mich als Anfang seines Weges. Vor seinen Werken, ja, stimmt's mit Hebräer 4 überein, die Werke sind erst geworden von Grundlegung der Welt an. Vor seinen Werken, von jeher. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde, erstens. Ich war geboren, als die Tiefen noch nicht waren. Tiefen, alles was in der Schöpfung Gerichtstiefen sind. Als die Tiefen noch nicht waren. Vers 27, als er die Himmel feststellte, war ich da. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe. Und so weiter. Vers 30, noch Vers 29. Als er dem Meere seine Schranke setzte, dass die Wasser seinem Befehl nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellte, da kommen unsere Weisen und stellen fest, ja, die alten Frommen, die haben sich die Erde auf Fundamenten und Grundfesten vorgestellt, nicht? Nein. Was lesen wir denn im Psalm, zu wem sagt Gott, es wanken alle Grundfesten und Grundpfeiler der Erde? Das sagt er zu den himmlischen Hoheiten, zu denen er gesagt hat, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber ihr richtet das euch anvertraute hohe Amt, als Gott anzutreten zu dürfen, gegenüber Nationen und Menschen und so weiter, habt ihr nicht mir gemäß verwaltet, sondern ihr schaut die Person der Gesetzlosen an, das heißt, was der Satan für Miene zum Spiel macht bei euren Entscheidungen. Das sind die Grundfesten der Erde. Geistige Wesen, sogenannte griechisch Kosmokratoren, gegen die auch unser Kampf ist, Weltbeherrscher der Finsternis, sind sie geworden. Grundfesten der Erde. Da war ich Schoßkind, wir haben gelernt, nein, sehr einfach. Da war ich Amen bei ihm, Hebräisch. Amen. Wenn wir lesen im Neuen Testament, in der Elberfelder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, hat der griechische Text schon das hebräische Wort Amen übernommen. Heißt im Griechischen Amen, Amen, ich sage euch. Und so und so.
Amen ist ein Hebräisches.
Ja.
Die Aleph, die Mem,
ja,
und die Nun.
Ja. Drei Buchstaben.
Die Aleph, die Eins.
Jawohl.
Alles in sich selbst.
Ja.
Da kommt die Mem.
Ja.
40.
Ja.
Das ist ja die Zeit.
Ja.
Das Fließende.
Jawohl.
Und mündet dann ein in die End.
Nun.
Nun. Joshua ben Nun, ja. Sohn der 50.
Jawohl.
Ich der eine, der in der ganzen Zeit, in der ganzen Schöpfung mitgehe,
jawohl,
bis dass ich dem Vater alles übergebe.
N. Also, der erste Buchstabe in unserer Bibel ist ein hebräisches B. Bet. B. Und der letzte Buchstabe im Neuen Testament in allen Varianten ist Nun, N. Und das heißt auf Deutsch, Hebräisch gelesen, Sohn. B, N. Ben. Bn. Sohn. Also die ganze Schrift beginnt mit dem Sohn und endet im Sohne. Denn Gott will, dass sie den Sohn ehren alle, wie sie den Vater ehren. Gewaltig. Abschließend, da war ich Amen. Das heißt, dass der Sohn alle Worte des Vaters hörte und Ja und Amen dazu sagte. Ich bin bereit.
Der Name Vater.
Ja.
Aleph Bet, also zuerst ist wieder die Aleph. Das Tetragramm ist von Jod, He, Waf, He. Also oben rechts die Jod, unten die geteilten 10, ja, He, Waf, der Haken, und wieder He, da gibt die 26. Yahweh, der Name Gottes.
Ja.
Also Gott war alles in sich selbst. Dann hat er aus ihm heraus gezeugt und geboren den Sohn, Ben. Mit dem Bett beginnen. Also Gott war alles in sich selbst und wurde Vater durch den Ben, durch den Sohn. Darum Ab heißt Vater und Ba heißt Komm. So herrlich,
jawohl,
diese Mathematik.
Also, noch einmal. Wie hieß es da so schön? Aha. Höret, denn Vortreffliches will ich reden. Mit jedem Buchstaben, jedem Pünktchen. Und nun? Da war ich Amen bei ihm und war Tag für Tag seine Wonne, vor ihm mich ergötzend alle Zeit. Was lesen wir denn in Psalm 37? Habe deine Lust am Herrn und ergötze dich an Jehova. Also da sind wir dann keine Götzendiener, wenn wir uns am Herrn ergötzen, nicht wahr? Mich ergötzend auf dem bewohnten Teil seiner Erde und meine Wonne war bei den Menschenkindern. Wunderbar. Soweit für heute.
Weiteres Band leer.